ARD.
Ja, die Versuchung war wirklich groß, Jan. Die Krimis, die Bücher in dieser Folge, die stecken wirklich voller interessanter Mahlzeiten.
Ja.
Also ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich mit Kochen dran bin im Podcast, dann lese ich nochmal anders.
Ja, das geht mir ähnlich. Vor allem lese ich anders, wenn du mit Kochen dran bist und nicht ich oder auch Katharina, weil ich mich dann mal frage, was machen die bloß? Also klar, wir haben, glaube ich, schon so einen Blick, dass man sofort sieht, oh, da ist ein Essen, das muss ich jetzt machen.
Ja.
Aber auch wenn ich nicht dran bin, dann schaue ich immer und denke, macht er jetzt das Chop Suey, was da angeboten wird?
Ja.
Oder macht er vielleicht diesen leckeren Spanferkelbraten? Also, und da war die Auswahl groß dieses Mal.
Genau, ich hatte die Auswahl aus harmlosen englischen Butterküchlein und einer asiatischen Suppe aus verdicktem Entenblut.
Ja, die habe ich schnell überlesen.
Zitat, nach einer Weile kommt man auf den Geschmack. Was war so mal das Abgefahrenste, was du im China-Restaurant gegessen hast? Hast du mal so Hühnerfleisch?
Ja. Ich war mal in Hongkong auf einem Nachtmarkt und da habe ich dann irgendetwas bestellt und der sagte mir, mein Freund, der in Hongkong lebte, das sei Walblase gewesen.
Oha.
Also diese Luftblase von
ja.
Wal. Und naja, es schmeckte nach nichts.
Naja, aber so schon Dschungelcamp-tauglich, Jan. Mal das Exotischste war so was Abgefahrenes, Undefinierbares, in Lapskausfarbe eingewickelt in ein Blatt. Ich kann dir noch nicht mal sagen, was das war.
Manchmal ist das besser, wenn man es nicht weiß.
Apropos, zack, bon bonjour, fertig ist der erste Krimi-Cliffhanger in dieser Folge. Was wird es wohl heute zu essen geben?
Jetzt habe ich Angst. Eat, Read, Sleep hört ihr, der Podcast, der das Lesen feiert. Und heute vor allem der Podcast, der die Spannung feiert, mit einer Krimi-Schwerpunktfolge. Wir sind Jan Ehlert.
Und Daniel Kaiser. Und wir sind Kulturredakteure beim NDR. Und in unserem Podcast, da wollen wir Lust machen auf Bücher. Also das hier ist kein Literaturkritik-Gipfeltreffen oder so, sondern wir sind einfach zwei Typen, die Lust haben, über Bücher zu sprechen.
Und heute haben wir uns Krimis vorgenommen.
Ja.
Nicht etwas, was wir sonst ständig bei uns auf der Leseliste haben. Aber da haben wir, finde ich, einen bunten Mix ganz unterschiedlicher Genres zusammengestellt.
Ja, es gibt also die knallharten Ermittler an albtraumhaften Tatorten, also Bücher, in denen es wirklich richtig zur Sache geht. Und auch so eine Portion Cozy Crime ist dabei, wo es also vor allem um das unterhaltsame, leicht witzige Drumherum geht.
Wir sind heute im alten Griechenland, in der englischen Provinz und in Japan im Zweiten Weltkrieg, also auch eine kleine literarische Weltreise.
Genau, und heute gibt es auch wieder etwas zu essen oder zu trinken mit Buchbezug. Und da hat euch, wie gesagt, heute die freie Auswahl. Jan, ich habe mich aber gegen die Blutsuppe entschieden.
Ach, jetzt wäre ich doch fast versucht gewesen, das mal zu probieren.
Die literarische Vorspeise.
Also aus mir wird kein Tom Cruise mehr, glaube ich, in diesem Leben. Aber es ist schön kalt. Es gibt einen Cocktail. Hast du schon eine Ahnung, um was es...
Ich hoffe, denn in einem unserer Bücher gibt es ja den Martini-Club. Und Martini, das ist wirklich mein absoluter Lieblingscocktail. Der ist bei mir mal so hängen geblieben, weil mein allererster Freund so gerne Martini trank und ich das so toll fand, in eine Bar zu gehen, nicht zu sagen ein Bier, ein Wein, sondern ein Martini. Und seitdem trinke ich das.
Wichtig, puppichtig. Gerührt, nicht geschüttelt. Du hast gehört,
das ist mir egal. Ich trinke gerührt und geschüttelt und beides.
Du hast es auf den Topf getroffen. Ein Martini aus dem Martini Club. Und es gibt auch ein bisschen Wasser. Erstmal Prost.
Prost.
Ja.
Und wie viel Prozent hat er?
Ja, ne? Ich stand gestern vorm Regal und stand vorm Alkoholregal und habe gesagt, nach den Mayas, da gab es ja schon mal Alkohol und da hatten wir ordentlich, also das, da waren wir schon ein bisschen angetüdert, habe ich gesagt, heute mal alkoholfrei. Heute ist ja auch so ein heißer Tag am Aufzeichnungstag und habe ich gesagt, das dann eher nicht. Irgendwo auf der Welt ist sicher Happy Hour, aber bei uns heute nicht. Ja, Antipasti liegen da auch. Erstmal Prost, mal sehen, wie das schmeckt. Ja, es hat schon den Geschmack von Martini.
Ja.
Ohne den Alkohol.
Finde ich ein super Sommergetränk.
Ja, super. Und Antipasti gibt es auch, denn so treffen sie sich im Martini-Club. Das ist aus unserem Bestseller Sommergäste von Tess Gerritsen, eine Gruppe von Ex-Spionen, die auch einen Buchclub haben. Und einer sorgt oder eine sorgt immer für Getränke oder das Essen. Und ich fand schon, das ist so ein bisschen Eat, Read, Sleep-Feeling. Die treffen sich da. Cocktails, Antipasti, Parmesan habe ich mitgebracht hier.
Ja, ich sehe auch Artischocken, Salami. Oh, die mag ich auch gerne hier, diese Mortadella.
Mortadella, genau. Also zum Snacken und zum Schnacken.
Es ist tatsächlich, ich dachte auch kurz an Eat, Read, Sleep und dann gestehen sie, dass es das erste Mal ist, dass alle das Buch gelesen haben, weil sie sich doch eigentlich eher zum Essen und zum Trinken treffen. Es sei denn, es geht um Vögel beobachten.
Und wir schwören, bei uns ist es anders. Und ich muss auch mal hier Mortadella, habe ich das letzte Mal in Italien gegessen.
So eine Artischocke.
Mhm.
Das ist das perfekte Essen für den Podcast, weil man das so nebenbei immer ein bisschen weitersnacken kann.
So ein bisschen weitersnacken kann, genau. Artischockenherzen finde ich ja, klingen immer so gut. Es klingt immer so mit so viel Wumms und so edel. Aber letztlich bleiben sie dann im Geschmack hinter den Erwartungen.
Ja, aber die hast du gut gemacht.
Und tatsächlich geht es auch um den Martini Club eben in unserem Bestseller, den wir für diese Woche ausgelost haben.
Die Bestseller Challenge.
Ja, und ich sehe uns da schon, wenn wir im Ruhestand sind, Daniel, wie wir da auch sitzen mit genau. Martini und Antipasti Schlürfen. Und dann aber über Bücher reden. Wir haben gelesen Die Sommergäste von Tess Gerritsen. Das ist ohne Frage eine der sehr, sehr erfolgreichen Krimi-Autorinnen. Ganz besonders bekannt für ihre Reihe um die Ermittlerin Jane Rizzoli und Maura Iles. Da gibt es schon 13 Bände, in denen die beiden Fälle lösen. Aber seit 2023 gibt es eben auch den Martini-Club. Und das sind, du hast es gesagt, ehemalige Geheimagenten, die nun in Rente sind und sich regelmäßig treffen, um angeblich über Bücher zu sprechen. In Wirklichkeit aber eben so wie wir hier bei Martini und gutem Essen. Darüber spekulieren, welche Verbrechen es in ihrer Nachbarschaft im beschaulichen Purity in Maine denn gegeben hat oder geben könnte. Und das ist jetzt der zweite Band, den wir gelesen haben. Und der beginnt gleich mit einem ganz furchtbaren Vorfall. Sam Tarkin, ein allseits beliebter Tischler im Ort, überfährt und tötet 4 Menschen mit seinem LKW, eine Amokfahrt, und erschießt auch noch den Polizisten, der ihn aus seinem qualmenden Wagen eigentlich nur retten will. Das Ganze geschah vor vielen Jahrzehnten, wirft aber immer noch seine Schatten auf Purity, denn Sams Kinder, allen voran sein Sohn Ruben, die wohnen immer noch in dem Ort am Maiden Pond. Ein idyllischer See mit einer traurigen Geschichte, denn hier soll vor mehr als 100 Jahren ein Mädchen beim Rudern ertrunken sein. Heute ist Maiden Pond vor allem ein Ort für Sommergäste, zum Beispiel für die Familie Conover, äußerst wohlhabende Menschen, die ihr Sommerhaus, naja, eigentlich ist es kein Sommerhaus, es ist schon ein kleines Chalet, was sie da Jahr für Jahr bewohnen. Und sie kommen zum ersten Mal auch mit Susan, der Frau von Sohn Ethan, und Susans 15-jähriger Tochter Zoe. Bislang hat Ethan diese Familienausflüge eher vermieden, weil seine Erinnerungen an Maiden Pond und vor allem an seinen Bruder Colin nicht die allerbesten waren. Und doch, das scheint jetzt ein ganz friedlicher, harmonischer Urlaub zu werden. Die Sachen sind ausgepackt, der Badeanzug ist angezogen, das Wetter ist schön, alles sieht nach Idylle aus. Doch dann verschwindet Zoe. Und nicht nur die Polizistin des Ortes, sondern eben auch der Martini-Club machen sich auf die Suche nach ihr. Was ist mit Zoe passiert? Daniel, wie sehr hat dich dieser Martini-Club mitgenommen, jenseits von dem Essen?
Also ich sag mal so, es geht stark los. Dieser Rückblick, diese rätselhafte Amokfahrt vor 50 Jahren in dem Ferienparadies, da war ich drin. Und ich weiß sofort, ja, das ist die Vergangenheit, die wie eine Pranke nach der Gegenwart greift. Es geht stark los. Und dann lässt das irgendwie auch stark nach. Alleine bei dem Plot, und du hast ja nur ein Drittel des Plots verraten, die man verraten kann, merkt man, das ist sehr zerfasert, das hat keine Mitte, das hat kein Zentrum. Ja, ich mochte die Martini-Club, die 5 Hobby-Ermittler, die Ex-Spione, jeder mit anderen Fähigkeiten, so die Chefin Maggie, so ein bisschen wie Justus Jonas. Wie gesagt, ich sehe uns da auch in so einer Situation. Irgendwann mit Seeblick, mit Mortadella, aber es bleibt dann alles so ein bisschen hoppla die hopp oberflächlich. Dann eben noch ein neuer Erzählungsanlauf, diese dysfunktionale Familie, die zum ersten Mal wieder gemeinsam an den See zurückkehrt, um den Vater zu bestatten. Dann wieder was Neues, die Polizistin, die nicht ernst genommen wird. Ihr Bruder, der Taucher, der plötzlich dann ein Skelett im See findet. Und dann noch, ohne irgendwas zu verraten, eine übergroße Story, so ein bisschen verschwörungsmäßig, die aufgeblättert wird. Es war so viel, es war immer noch ein Handlungsstrang und alles so ein bisschen halbherzig. Und ich habe mich schon irgendwann gefragt, wo bin ich gerade und glaube ich das alles? Dann habe ich ganz doll meine Zähne zusammengebissen und damit geknirscht und gesagt, okay, ich will es mal glauben, aber es fehlt das Zentrum. Wir sind in jedem Kapitel bei einer anderen Person und dadurch fehlt die innere Mitte. Ich habe mich gefragt, wer ist denn die Hauptperson? Ist Maggie die Hauptperson?
Ja, genau, das war auch mein Problem, dass dieses Zusammenspiel zwischen dem Fall und dem Martini-Club, die sich ja immer auch so ein bisschen, ja, fast schon Slapstick-artig überall einmischen. Die marschieren dann immer in voller Mann- und Frauenstärke auf, gehen auch zum gefährlichsten Tatort mit, wo dann geschossen wird, klettern auf Bäume. Aber irgendwie werden sie für mich nicht greifbar. Ja, klar, es ist der zweite Band, vielleicht muss man den ersten Band lesen, aber ich habe mich bei der Vorbereitung gefragt, würde ich überhaupt alle 5 mit Namen nennen können? Und ich habe es gerade so hingekriegt, aber es wird sehr schwer. Also von Lloyd zum Beispiel weiß ich gar nichts, außer dass er gute Antipasti macht. Und so bleibt das alles ein bisschen, wie du sagst, halbherzig. Und ich habe mich dann an Richard Oseman erinnert, an den Donnerstags-Mordclub. Da habe ich die ganzen Protagonisten sofort ins Herz geschlossen, diese Rentnergang, die sich auch ans Fälle lösen macht. Hier, gerade weil sie auch nicht alleine lösen, da ist ja auch noch die Polizistin.
Also, die ja auch nicht doof ist.
Die ja auch ermittelt, passte für mich beides nicht zusammen. Auch weil es auf der einen Seite so ein bisschen lustig, schenkelklopfend war, auf der anderen Seite dann aber eben doch versuchte, ein düsterer Thriller zu sein, wo sich dann ja eben auch ganz schlimme Dinge ereignen und düstere Verschwörungsgeschichten im Hintergrund abbilden. Das geht nicht auf. Und ich habe dann ungefähr 100 Seiten vor Schluss die Lust verloren, weiterzulesen, was für einen Krimi ja wirklich nicht gut ist. Ich habe zu Ende gelesen, aber es war der Punkt, wo wir schon wussten, was Zoe widerfahren war.
Ja.
Wir wussten nur noch nicht, wer es getan hat. Und ich wollte es eigentlich auch nicht wissen.
Ich wusste auch relativ.
Es war mir relativ egal, wer es war.
Und ich wusste auch relativ früh, wer das Skelett war, das da gefunden wird im See. Und an einer Stelle, du hast den Slapstick erwähnt, stöhnt ja jemand wirklich. Ich komme mir vor wie in einer verdammten Folge, Mord ist ihr Hobby. Und das Gefühl hatte ich auch. Und ich fand es nicht so originell einfach. Da waren so viele Zutaten, die, sagen wir mal, in der Geschichte der Kriminalliteratur schon oft gefunzt haben. Also Hobbyermittler im Wettstreit mit der Polizei, Generation James Bond als Ruhestands-Avenger in Rente, die ganz große Verschwörungserzählung, eine Ferienidylle mit Abgründen, die Sommergäste, die ein Geheimnis von damals verbindet und dann noch diese Alteingesessenen in ihren Trailern, die da ein beklagenswertes Leben im Schattendasein führen. Das sind einfach zu viele Zutaten. Und ich glaube zu viele, denn so richtig hat dieser Krimi-Cocktail eben dadurch auch bei mir nicht gefunzt. Das waren halt so einzelne Zutaten.
Genau, vielleicht auch Mord ist ihr Hobby ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, weil Angela Lansbury, da funktioniert ja genau das.
Ja,
und irgendwie
sieht man
Maggie auch als eine Angela Lansbury durch die Gegend laufen, aber es sind eben plötzlich ja 5 in diesem Club und die anderen 4 spielen eigentlich keine Rolle. Und sie wird eben nicht wirklich zur Ermittlerinnenpersönlichkeit. Und die Chancen, die da wären, die lässt Tess Gerritsen auf der anderen Seite liegen. Also dieses tragische Schicksal. Rubens Vater hat in dem Ort, in diesem kleinen Ort, 4, 5 Menschen ermordet. Er lebt da noch. Das könnte man ausleuchten. Man könnte versuchen zu überlegen, was hat das mit diesem Menschen gemacht? Warum ist er verbittert? Warum ist er immer noch da? Das wird dann am Ende auch mit so einer halbherzigen Begründung, warum er eigentlich immer noch vor Ort ist, auch aufgelöst. Und auch diese Verschwörungsgeschichte, ohne zu sehr darauf eingehen zu wollen, ist eine, die doch auch schon in so vielen Krimis und in so vielen Serien aufgegriffen wurde. Also so richtig erschüttert hat die mich auch nicht.
Richtig originell ist es einfach auch nicht, tatsächlich. Also es sind schon so Bestseller-Zutaten, aber es fehlt so ein bisschen die Seele. Es ist so ein bisschen halbherzig. Also es fühlt sich so ein bisschen so runtergeschrieben an, so auf einer Pobacke. Das ist ein oberflächensolide gebauter Krimi. Im mittleren Glaubhaftigkeitssegment, sag ich mal, kann man machen, aber man geht wirklich keines Leseerlebnisses im Sommer verlustig, wenn man diesen Tess Gerritsen links liegen lässt.
Das würde ich unterschreiben. Und zum Glück haben wir andere dabei. Aber für Tess Gerritsen Fans und vielleicht, wenn man Band 1 des Martini-Clubs gelesen hat, sieht es ja anders aus. Für all die also noch einmal die Angaben. Tess Gerritsen, Die Sommergäste, deutsch von Andreas Jäger, ist im Limes Verlag erschienen, hat 416 Seiten und kostet 24 Euro.
Genau. Was aber das Buch mitgebracht hat, ist noch eine Scheibe Mortadella, sag ich mal. Die ist lecker hier.
Die ist lecker.
Da sind so Pistaziensachen drin. Ah.
Also Pluspunkte in der B-Note.
Nach einer verheerenden A-Note. Da gibt's keine Eiskunstlaufmedaille für. Jan, ich habe einen Krimi aus der Antike mitgebracht, also einen, der in dieser Zeit spielt. Mord im alten Athen heißt er, von Margaret Doody. Und die Geschichte spielt in Athen im 4. Jahrhundert vor Christus. Alexander der Große erobert im Hintergrund gerade den halben Kontinent. Geschichtsquiz, aufwachen, 333.
Bei Issos-Keilerei.
So ist es nämlich. In Athen lebt in dieser Zeit Stephanos, ein junger Typ. Der Vater ist gerade gestorben. Er ist also der Herr im Haus, hat mit wirtschaftlichen Sorgen zu kämpfen und er muss das alles wuppen. Und eines Abends geht er erschöpft durch Athen, hört Geschrei im Haus von Butades, einem ehrbaren Bürger. Und er geht rein, also man kennt sich, ein Mord. Butades liegt in seinem Blut, in seinem Büro, von einem Pfeil getroffen, alle in Aufregung, wer war's? Und ausgerechnet danach wird Philemon verdächtigt. Das ist ein Cousin von Stephanos. Nach einem Totschlag ist dieser Philemon ohnehin gerade in der Verbannung, nicht in Athen. Und die Familie von Butades beschuldigt ihn trotzdem. Und Stephanos als nächster Verwandter muss ihn vor Gericht verteidigen. Denn im Prinzip geht es ja jetzt um das Ansehen der ganzen Familie. Und Stephanos ist jetzt irgendwie kein Anwalt. Das ist kein Perry Mason-Typ oder so. Und er sucht sich Hilfe bei dem Philosophie-Promi-Crack damals, Aristoteles. Stephanos hatte nämlich Philosophieunterricht bei ihm, war kein Einserschüler, vorsichtig ausgedrückt, Und Aristoteles macht mit, er hilft ihm mit Logik, mit systematischen Ermittlungen und in Sachen Rhetorik, wenn er dann vor Gericht steht. Und ich fand, es macht richtig Spaß zu lesen, wie Aristoteles logisch arbeitet. So ein Vorfahr von Sherlock Holmes in Sachen Logik. Als Stephanos mal ein paar Tage weg war, um zu ermitteln, kann Aristoteles aufgrund des Bartwuchses seine ganze Recherchereise rekonstruieren. Und so kommt langsam heraus, so ehrbar war das Mordopfer gar nicht. Und man erfährt auch ein bisschen was über Aristoteles, dass er mal Gesandter war und angeblich auch Spion in Asien. Vor allen Dingen wunderbare Gerichtsszenen, so ein bisschen wie bei John Grisham, nur antik, wie da Zeugen im Kreuzverhör sind, wie Stephanos sie entwaffnet sozusagen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich hatte mit diesem Krimi wirklich eine kleine antike Freude.
Ja, ich hatte auch eine Freude. Man erfährt, besonders trägt es eben wirklich die Figur des Aristoteles. Also ja. der Fall ist eben ein Fall, aber wie er da sitzt und dann eben auf einen Blick auch sagt, ha, das ist ein kretischer Bogen gewesen. Mhm. Einfach nur von der Beschreibung der Einschusswunde. Wie er dann einfach mit purer Logik versucht, diesen Fall zu lösen. Da steht dann, also sagte er, Aristoteles, deine Hypothese ist, dass Philemon es nicht getan hat. Wenn wir davon ausgehen, dass deine Hypothese richtig ist, dann ergibt sich daraus eine interessante Schlussfolgerung. Wenn Philemon es nicht gewesen ist, dann muss ein anderer der Mörder sein. Das klingt jetzt erstmal in dieser Kürze natürlich naiv, aber das spinnt er dann weiter und weiter und weiter in bester sokratischer oder philosophischer Manier. Und das macht unglaublich Spaß, dem zu folgen, wie man sich dann von den Allgemeinheiten durch pures Denken immer weiter an die Lösung des Falls heranpirscht. Und man erfährt so viel. Aristoteles war zum Beispiel ein Metöke, ein Wort, was ich noch nie gehört hatte. Das ist ein Freier, der in einer griechischen Stadt lebt, aber keine Bürgerrechte hat. Und wir erfahren was über sein Leben, wir erfahren was über die damalige Zeit. Und sowas liebe ich ja schon immer, wenn man mit einem Krimi nicht nur in einen Fall eintaucht, sondern eben auch noch etwas Geschichtliches oder Gesellschaftliches nebenbei mitnimmt.
Genau, es ist so ein bisschen Lokalkolorit, so ein bisschen Folklore sozusagen aus Downtown Athen damals. Und ein bisschen griechische Mythologie kommt auch vor. Und ich sag mal, ist aber nicht so wichtig. Man kann wissen, wer Klytämnestra ist, man muss es aber nicht. Und ab und an wird auch Homer zitiert, aber das Schöne ist, Stephanos ist eben auch kein Philosoph. Der ist einer wie wir, also so halbgebildet, so mit gesundem Halbwissen. Also man kann das wunderbar ohne Antikenforschung und ohne Griechisch- und Philosophiestudium lesen. Es ist einfach eine schöne, vergnügliche, antike Lektüre.
Genau, dafür gibt es ja die Fußnoten. Also wenn man tiefer einsteigen will, wie die Monatsnamen in damaligen Zeit waren, der kann das auch und kann hinterher bei der nächsten Party ein bisschen angeben. Und sagen, eine Metöke in dem Monat, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe.
Margaret Doody, Mord im alten Athen, Deutsch von Christine Frauendorf. Das Buch ist bei Kamper erschienen, hat 368 Seiten und kostet 24 Euro. Ja, interessanter Ermittler Aristoteles, nach Merkel, Miss Merkel. Es gibt ja auch gerade einen Thomas Mann-Krimi, der auch so ein bisschen Sherlock Holmes-mäßig ermittelt. Und jetzt Aristoteles. Wer, Jan, in der Geschichte würde deiner Meinung nach auch so einen Cozy Crime-Ermittler abgeben?
Auf der Hand läge natürlich die Queen, aber auch das gibt es schon.
Gibt es schon.
Ja, auch die Queen ermittelt schon. Ich habe überlegt, ich könnte mir zum Beispiel wunderbar Elizabeth Bennet vorstellen aus Stolz und Vorurteil, wie die mit ihren Schwestern dann viktorianische Verbrechen aufklärt, die mit vier Liebschaften möglicherweise auch was zu tun haben. Das würde ich wahrscheinlich sofort lesen, wenn ich das irgendwo sähe. Oder vielleicht auch Goethe.
Goethe, kann das als Universalgelehrter, der war auch ein Checker. Ich glaube, der könnte das auch so, Aristoteles-mäßig.
Der könnte dann immer aus der Literaturgeschichte wahrscheinlich irgendetwas hervorziehen, so der Name der Rose-mäßig, hier in einem alten Traktat steht geschrieben, dass, ich habe das gegoogelt, es gibt auch schon Goethe-Krimis, Goethe-Glut zum Beispiel, aber da ist Goethe nicht der Ermittler, sondern es geht nur um viel Goethe und Literatur.
Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es das gibt. Ich könnte mir vorstellen, Mord in der Reformation. Martin Luther und sein Kumpel Philipp Melanchthon, das Ermittlerduo. Martin und Philipp. Witzigerweise heißt ein anderer der Reformatoren Justus Jonas. Das ist ganz lustig. Also es ist tatsächlich ein Typ, der hieß Justus Jonas und er war ein Protagonist der Reformation. Das könnte ich mir vorstellen. Würde ich lesen, würde funzen. Müsste ich nochmal recherchieren, ob es das nicht schon gibt. Sonst
schreibst du es. Wen könntet ihr euch denn vorstellen als Ermittlerin oder Ermittler? Schickt uns das doch mal. Vielleicht kommt ja eine tolle Idee für eine neue Reihe bei raus. Ich würde mich freuen. So, ich habe einen Ermittler mitgebracht aus einem anderen Buch, der kein Promi ist, sondern den sich James Kestrel ausgedacht hat. Joe McGrady heißt er. Auf James Kestrel bin ich gekommen, weil Sabine aus Emmertal im Weserbergland uns eine Mail geschickt hat. Sie sagt, ich liebe Krimis, die spannend sind, wie die süchtig machenden Justizkrimis von Dennis Lehane und Dion Meyer, Aber meine Lieblinge sind die Krimis, die über die eigentliche Handlung noch einen extra Zugewinn an Info zu Land und Leuten oder Geschichte haben. Und Sabine, da hattest du mich sofort. Und dann hast du uns eine ganz, ganz tolle, lange Liste von Krimis geschickt, die ich mir bestellt habe und die ich nach und nach abarbeiten werde. Ein Name war darauf, von dem du sagst, unvergessen wird mir immer der Krimi von James Kestrel sein. Bis in alle Ewigkeit, ein Wahnsinnsplot. Und jetzt habe ich diesen Krimi bis in alle Ewigkeit von James Kestrel so schnell leider nicht gekriegt, aber einen anderen, Fünf Winter. Und auch das, Sabine, ein Wahnsinnsplot. Ein Krimi, der 2022 mit dem Edgar Award für den besten Krimi des Jahres ausgezeichnet wurde. Auch da macht es bei mir Ding, Ding, Ding. Muss ich mir gleich mal holen. Und es ist wirklich kein Krimi für Zartbeseitete. Wir sind in den frühen 40er Jahren. Der Zweite Weltkrieg ist in vollem Gange und Joe McGrady, ein ehemaliger Soldat, arbeitet auf Hawaii als Ermittler. Und der ist wirklich so ein typischer Hardboiled-Detective. Wir treffen ihn gleich zu Beginn an der Bar und da trinkt er keinen alkoholfreien Martini, sondern schon was sehr, sehr Hochprozentiges. Er spricht nicht viel, über Gefühle schon gar nicht. Und seine dunkle Vergangenheit, die immer mal wieder aufscheint, hat ihn doch auch sehr einsam und sehr misstrauisch gemacht. Und dann geschieht ein Doppelmord. Der Lieblingsneffe des Oberbefehlshabers der US-Pazifikflotte, also ein ganz, ganz hohes Tier, wird gefoltert und ermordet in einem Schuppen aufgefunden, gemeinsam mit seiner japanischen Freundin. Und Kestrel erspart uns hier wirklich kein grausames Detail. Vorsicht, selbst langjährige Detectives fallen bei der Autopsie in Ohnmacht in diesem Buch.
Es ist echt ganz schön krass.
Ja.
Also schon, ne, du also hast gesagt,
ich musste auch schlucken. Doch, der Mord ist erst der Anfang und die Spur führt McGrady dann nach Hongkong und nach Japan. Und dann kommt der Krieg plötzlich nach Japan mit voller Wucht. Denn der japanische Angriff auf Pearl Harbor bringt die USA dazu, in den Krieg einzugreifen. Und McGrady als ausländischer Ermittler droht die Hinrichtung. Er muss also untertauchen und bleibt dort 5 lange Jahre. Versteckt im Haus eines Diplomaten. Und in dieser Zeit rückt der Mordfall sehr in den Hintergrund. Stattdessen erfahren wir sehr viel über das Leben in Japan während des Zweiten Weltkriegs, während der Angriffe. Und McGrady lernt die Leute auch kennen, verliebt sich auch. Also es entwickelt sich eine ganz andere Geschichte, um dann plötzlich, der Krieg ist vorbei, wieder zurückzukehren. Und der Täter, der sich in Sicherheit gewiegt wird, dem setzt er sich dann doch wieder auf die Fersen. Also der Fall lässt ihn einfach nicht los. Ein Epos, so ist es genannt worden, auf jeden Fall ein Roman, ein Krimi, der über viele, viele Jahre geht, viele, viele Wendungen hat. Und was ich daran so sehr mag, ist, dass er eben auch nicht loslässt. In einer nüchternen Sprache geschrieben ist, also auch da kommt dieses Roughe, dieses Harte sehr zum Ausdruck. Und McGrady ist jetzt zwar kein Ermittler, den man sofort ins Herz schließt, aber er ist schon einer, der das Herz am rechten Fleck hat. Der bleibt über all die Zeit ein Gentleman, so ein bisschen vielleicht wie ein James Bond, nur deutlich verbitterter oder einer, dem das Leben halt deutlich schlechter
mit mehr
mitgespielt
Narben
hat. So. Viel mehr Narben. Und am Ende hat er eben, als der Fall dann doch aufgelöst wird, noch viel mehr Narben auf der Seele und er kann einem einfach nur leid tun und freut sich trotzdem auf den nächsten Fall.
Ja, fand ich auch. Starker Krimi. Wie gesagt, Epos ist das. Zart beseitigt darf man nicht sein. Der erste Tatort ist wirklich FSK ab 18. Das muss man klar sagen. Aber diese Atmosphäre, die Soldatenkneipen, dieses Verrauchte und Verruchte, diese Raymond Chandler-Vibes von der ersten Seite an, der kernige Ermittler in diesem Weltkriegszusammenhang. Ich habe mir auch den ersten Satz rausgeschrieben. Joe McGrady betrachtete seinen Whisky. Er war so frisch, dass das Eis noch nicht zu schmelzen begonnen hatte, trotz der Hitze. Da ist man doch mittendrin. Und dann seine Odyssee nach Guam, nach Hongkong und Japan. Ich muss sagen, dann hatte es schon so einen gefühlten Hänger in der Mitte. Das Buch ist ja dick, aber ich hatte irgendwie den Eindruck, da fehlt was. Und er schreibt ja auch im Nachwort, der Lektor, das Lektorat hat gesagt, er sollte das Buch um 60.000 Wörter kürzen. Und ich fand schon, es hing in der Mitte so ein bisschen durch. Und ich brauchte einen Moment, um mich für die Zielgerade wieder auf Geschwindigkeit zu bringen. Das hatte dann wieder Wumms. Aber da habe ich so gedacht, da fehlt mir, also salopp gesagt, da fehlt mir der Mittelteil so ein bisschen. Ganz spannend erzählt, also wirklich an einem ganz großen Bogen. Und man kann vielleicht verraten, der Gegenspieler ist so ein Phantom, er sieht ihn nicht, er kennt ihn nur von so einer Kohlezeichnung, ein deutscher Riese und irgendwann trifft er ihn ja, ohne zu viel zu erraten und in diesem Moment, da hatte ich echt Puls. Nach all den Jahren realisiert man das, Satz für Satz, das ist er, das ist er und das war eine ganz spannende Szene, ganz toll formuliert, also das ist wirklich große Krimikunst.
Absolut und diese, ja, es hat in der Mitte ein paar Längen auch, aber gerade durch diese Längen finde ich, wenn es dann wieder Fahrt aufnimmt, wirkt es noch stärker, weil man selber so ein bisschen eingelullt ist, vielleicht doch ein bisschen. Und wie du beschreibst, gar nicht mehr damit rechnet, dass wir zu diesem Fall wieder zurückkommen und dann zack, sind wir plötzlich wieder mittendrin. Also ganz stark. Und was mir hier sehr gefallen hat, bei den Hardboiled Detectives hat man ja oft doch eher sehr eindimensionale Frauenfiguren. Das ist hier gar nicht so. Also die Frauen, die auftauchen, die sind alles viel mehr als das typische Bond-Girl, das einfach nur schön aussehen muss, sondern es sind alles Frauen mit Charakter, mit Wissen, die die Handlung wirklich auch weiterbringen, ihren eigenen Willen, ihre eigene Stärke einsetzen. Also das hat mir auch wirklich sehr gefallen.
James Kestrel, 5 Winter, deutsch von Stefan Lux. Das Buch ist bei Suhrkamp erschienen, hat 500 Seiten und kostet im Taschenbuch 14 Euro. Ja, Jan, es müssen ja nicht immer 500 Seiten sein. Und wir wollen jetzt über einen Krimi sprechen, der kurz ist und knackig und erfolgreich, nämlich eine ganze Krimiserie. Jerry Cotton, die erfolgreichste deutschsprachige Krimiserie seit mehr als, 70 Jahren. Eben nicht als Buch, sondern als Heft. Gibt es so in der Bahnhofsbuchhandlung, kann man sich jetzt im Internet runterladen. Hast du sowas schon vorher schon mal gelesen?
Ich habe überlegt, ich hatte so einen Vibe. Ich habe früher mal tatsächlich diese Groschenhefte aus der Bahnhofsbehandlung gelesen. Ich weiß nicht, ob es Jerry Cotton war. Ich erinnere mich an einen Comic.
Es gibt da noch ganz andere Groschenhefte.
Ich erinnere mich an einen Comic, den ich mit Jerry Cotton in Verbindung gebracht hätte. Möglicherweise war es das. Diese Heftchen hier, G-Man Jerry Cotton bei Bastei in einem schönen Rot mit auch sehr martialischen Bildern, zumindest auf diesem hier. An die kann ich mich nicht erinnern.
Und es gibt mittlerweile mehr als 3500 Fälle. Die haben immer so 60, 70 Seiten. Und ich sag mal, man liest das so weg. Ja. Und wir haben mal zwei mitgebracht. Ich habe Jerry Cotton eingegeben und der Algorithmus hat bei einer Internetrecherche mir einen Fall zugeführt, der hieß, auch ein Prediger kann sterben. Es ist, glaube ich, mein Algorithmus gewesen. Also in der Freikirchenszene in New York, in New Jersey, werden Prediger ermordet. Wer steckt dahinter? Es ist der neue Star in der Kirche der letzten Wahrheiten, der eigentlich wenig glaubt, aber vor allem Einnahmemöglichkeiten bei der Kirche sieht. Will er aus vielen kleinen Kirchen eine große machen, die ein bisschen profitabler ist und geht deshalb über Leichen? Oder sind die Kirchen wirklich in Wahrheit Drogenumschlagplätze? Und dann war ich tatsächlich, wie man es macht, im Bahnhofsbuchhandel. Und da habe ich uns beiden die Bogotá Connection mitgebracht als Heft. Ich glaube, 2,50 Euro kostet es. Ne?
Steht ja bestimmt drauf.
Ja, unten glaube ich. Ne?
2,40.
Hallo. Die Tochter eines Richterkandidaten in den USA wird in Kolumbien verhaftet und verschleppt dann im Dschungel. Was steckt dahinter? Es ist die Rache eines Mafia-Bosses in New York. Und Jerry Cotton ermittelt. Er ist auch der Erzähler, aber interessanterweise gar nicht immer dabei. Aber das ist fast egal. Und das Wichtige ist, auf der ersten Seite macht es immer Peng. Also irgendwas Dramatisches passiert in den ersten Zeilen und man ist sofort drin, keine Ablenkung, sondern 1:1.
Sehr schön ist auch, dass sehr übersichtlich gezeigt ist, wann es um die Crime Scene geht, also um den Tatort. Da gibt es immer so schöne Grafiken drin, dass man auch so genau weiß. So, jetzt wird also beschrieben, was hier gerade der Fall ist. Ich musste ja kurz selber einmal googeln, weil man weiß ja nicht immer, wer die Jerry Cotton Bände schreibt. Das sind ja immer unterschiedliche Autoren. Und nachdem du mir erst auch ein Prediger muss sterben, schicktest und dann die Bogotá-Connection, dachte ich, oha, Daniels kleiner Nebenerwerb fliegt hier jetzt auf, denn du hast ja eine Leidenschaft für Kolumbien und du hast ja eine Leidenschaft fürs Predigen und prompt die zwei Bücher, die wir haben, könnten auch beide von dir geschrieben sein.
Das stimmt, aber ich schwöre, die habe ich nicht gesucht, sondern das waren die einzigen Jerry Cotton-Ausgaben, die es im Bahnhof Dammtor gab und das andere ist mir von Google tatsächlich vorgeschlagen.
Ja, faszinierend. Ich google es gleich mal und gucke, was bei mir dabei rauskommt. Also es sind Bücher, die brauchen keinen langen Anlauf. Ja. Das ist schön und sind mit diesen 70 Seiten auch ziemlich perfekt für eine Zugfahrt, habe ich festgestellt, von Hamburg nach Hannover. Wahrscheinlich ist das auch das Geheimnis. Der Fall ist dann eben auch abgeschlossen.
Exakt. Quick and dirty. Und das ist wirklich genauso. Eine Zugfahrt, 60, 70 Seiten, so ein Krimi, da muss man schon sehr schnell lesen oder man braucht eine Zugfahrt nach Rom oder so. Aber so eine Zugfahrt nach Hannover, 60, 70 Seiten, zack, bumm, da ist man drin und dann ist man durch. Und es ist auch befriedigend dann, den Täter am Ende zu haben.
Es ist befriedigend. Und auch Jerry Cotton, ich habe jetzt ja diese zwei Bände gelesen und ein bisschen über ihn recherchiert. Jerry Cotton, wenn man ihn natürlich kennt, dann zieht man wahrscheinlich noch viel mehr daraus, dass er immer mit ganz besonderen Autos angereist kommt, dass er sich von seinem Kompagnon Phil Decker immer besonders necken lässt. Also so viele Kleinigkeiten, die wahrscheinlich in allen Bänden wieder auftauchen oder in vielen, vielen Bänden, die das dann noch mehr zu einem Lesegenuss machen, wenn man weiß, jetzt kommt halt wieder Jerry Cotton und löst das Ganze.
Mit seinem Jaguar E-Type zum Beispiel.
Unter anderem, ja. Manchmal ist es natürlich ein bisschen sehr dick aufgetragen, also dass ein Prediger ausgerechnet Lucifer heißt, da dachte ich, ach naja, das ist jetzt also für den Schmunzler irgendwo bei Uelzen war das sehr schön, aber da dachte ich, okay, das ist jetzt wirklich, subtil sind diese Bücher nicht.
Genau. Nein, ich glaube, darum geht es auch nicht, sondern es geht wirklich, das ist die grobe Schneise. Ich dachte so ein bisschen, es ist vielleicht auch wie so ein Tatort oder wie so ein Freitagabend-Krimi im Zweiten. Also übersichtliche Handlung und in 90 Minuten muss das Ding durch sein. Und so effizient ist es, glaube ich, auch erzählt und so ist es gemeint. Und da gibt es jetzt keine tiefe Persönlichkeitszeichnung und keine tiefen Charaktere, sondern es lebt dann auch, wie du sagst, von den Running Gags, sondern die nach vorne getriebene Handlung steht im Vordergrund und Klischees sind herzlich willkommen.
Ja, und das macht es dann auch so reizvoll.
Also es ist quick and dirty. Ich fand das schon interessant. Das ist jetzt kein High-End-Krimi. Das ist jetzt nicht wie Fünf Winter von Kestrel. Es ist halt eine andere Sportart. Ja. Es ist eine andere Art von Krimi. Und erfunden hat Jerry Cotton einen Mann namens Delfried Kaufmann, vor 70 Jahren. Und der hat da auch immer noch mitgeschrieben. Und mittlerweile gibt es mehr als 100 Autorinnen und Autoren. Und einer der Autoren aus dem Jerry Cotton Kosmos ist Erik Niemann. Der ist Krimi-Autor aus Lübeck und Hamburg. Der hat schon 8 Jerry Cotton-Fälle geschrieben. Und wir schauen jetzt mit ihm mal hinter die Kulissen.
Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep.
Hallo, Erik Niemann. Moin, hi.
Hallo, grüß euch.
Wo erreichen wir dich denn?
Ihr erreicht mich zurzeit in Andalusien, da bin ich im Urlaub.
Ach, wie schön. Ach,
wie schön.
Und was hast du zu lesen dabei?
Ich habe von Wolfgang Köppen Tauben im Gras dabei. Ah. Und dann lese ich noch Stories, ein Wegweiser, wie man gute Geschichten schreibt.
Also von Köppen zu Cotton, das ist ja eine ganz schöne Bandbreite.
Ja, das stimmt, hast du recht.
Erik Niemann ist ja ein Pseudonym, ein Künstlername. Eigentlich heißt du ja Markus Friederici. Eigentlich doch auch ein cooler Name für ein Buchcover, oder?
Ja, finde ich eigentlich auch. Aber als ich mir überlegt habe, zu schreiben, und ich habe eben nicht mit Jerry Cotton angefangen, sondern mit Lyrik, da hatte ich noch eine Professur an der Uni. Und ich wollte nicht, dass in der Vorlesung irgendwann der Lyrikband mal hochgehalten wird, weil das sind ja auch immer sehr persönliche kleine Geschichten, die man in Gedichten verfasst. Und das wollte ich irgendwie voneinander trennen. Deswegen habe ich mich entschieden, ein Pseudonym zu verwenden.
Und wie ist das jetzt, wenn du als Erik angesprochen wirst? Hörst du da auch drauf? Oder muss man dann erstmal dreimal Erik rufen, bevor du dich angesprochen fühlst?
Nee, da höre ich schon drauf, weil ich sozusagen in der Branche ja nur unter Erik Niemann bekannt bin. Also manchmal ist es so, wenn ich auf der Kriminale bin, bei diesem Branchentreff der deutschsprachigen KrimiautorInnen, da habe ich dann ein Namensschild, da steht Markus Friederici drauf. Und dann sehe ich immer, dass die Leute drauf gucken und so die Stirn runzeln und denken, wer ist das denn?
Wer ist das denn? Du sag mal, wir wollen über Jerry Cotton reden und ich höre Lyrik, ich höre Professur, ich höre Köppen. Wie kommst du denn zu Jerry Cotton? Wie war da dein erster Kontakt?
Als Jugendlicher. Also ich habe natürlich als so 10, 11, 12-Jähriger die 3 Fragezeichen gehört und TKKG gelesen und irgendwann fing es dann bei mir an, dass ich im Fernsehen auch gerne Serien geschaut habe und da haben mich natürlich Kojak, die Straßenbahn San Francisco, Detektiv Rockford so mitgenommen und beeindruckt und ich habe dann versucht in der Literatur etwas Äquivalentes zu finden und da bin ich dann auf Jerry Cotton gestoßen, weil da gab es einen leichten Zugang, in jeder Bahnhofsbuchhandlung gibt es diese Hefte und in diesen Heften, in diesen Geschichten habe ich sozusagen diese Filmserien wiedergefunden, hat mich das gleich geflasht.
Und muss man dann, wenn man sagt, ich will dafür auch schreiben, muss man dann die 3500 Bände auch lesen, damit man sich da richtig reindenken kann? Oder wie hast du dich vorbereitet?
So ein Casting.
Das weiß ich nicht. Ich habe die 3500 Bände gelesen, aber ob das jeder macht, das kann ich euch nicht sagen. Nein, ernsthaft. Also ich habe natürlich einige Geschichten gelesen und die haben mich auch sofort angesprochen. Als ich angefangen habe damit, da war ich auch schon Mitte 30, da hatte ich natürlich schon eine ganze Menge anderer Literatur auch gelesen, Dashiell Hammett und Raymond Chandler und diese ganzen Noir-Sachen. Und das korrespondiert ja auch so ein bisschen, also das Noir-Genre korrespondiert ja ein bisschen auch mit Jerry Cotton. Und da habe ich natürlich viele Anleihen aus den Bereichen genommen, die ich dann schon gelesen hatte und kannte und natürlich auch aufgefrischt mit der Sprache und mit den Geschichten, die ich mir dann über die Jerry Cotton-Romane angelesen habe, die ich mir dann besorgt habe.
Ist das ein Job für Jerry Cotton zu schreiben oder ist das eine Ehre? Also gerade weil auch drei Fragezeichen jetzt schon kamen.
Puh, also es entspricht mir irgendwie. Also ich habe das unglaublich gerne gemacht, sonst hätte ich damit nicht angefangen. Also es war auch ein Rückgriff auf meine Kindheit, auf meine Jugend, die schönen Erinnerungen, die ich damit hatte mit diesem Jerry Cotton Heft, das ja auch haptisch interessant ist und auf bestimmte Art und Weise auch riecht. Mit diesem Buch irgendwo für mich zu sitzen und in diese Welt einzutauchen, das habe ich als eine ganz wunderbare Kindheit oder Jugenderinnerung abgespeichert und dann selbst einen Beitrag zu leisten für diese Serie, das ist für mich, also Ehre würde ich es nicht sagen, aber das war irgendwie so eine Verwirklichung eines Jugendtraums.
Gibt es denn da bestimmte Vorgaben? Also gibt es Sachen, die müssen in einer Jerry Cotton-Geschichte immer vorkommen?
Ja, das gibt ein Rahmenexposé zur Jerry Cotton-Serie. Das macht ja auch Sinn, weil es unglaublich viele Menschen gibt, die an dieser Serie mitschreiben. Und das ist einfach zwingend erforderlich, dass man den Rahmen festlegt. Und Rahmen heißt nicht nur New York, wie sieht's da aus, sondern natürlich auch die Figuren sehr, sehr genau beschreibt. Wie interagieren sie? Wie verhalten sie sich in Stresssituationen? Und da gibt es eben dieses Rahmenexposé, das führt da sehr schön in die Figuren und in das Ambiente der Stadt ein.
Wie viel Seiten hat das? Das ist ja ein Dokument, ne?
Ja, das ist ein Dokument. Das hat, kann ich euch genau sagen, das hat 35 Seiten.
Oha, aha. Ist ja eine halbe Geschichte.
Ja, ja, das stimmt. Aber das ist auch notwendig, weil es sind auch eben viele Detailfragen immer, die eine Rolle spielen beim Jerry Cotton. Also natürlich steht da auch drin, mit welchen Waffen sie hantieren, welche Autos sie fahren, mit welcher Technik ihr Büro ausgestattet ist. All das muss ja auch verarbeitet werden, um die Geschichte eben plausibel zu machen. Denn ich will ja ein Bild zeichnen von New York, von dem Hoover Building, von der Etage, in der sich die beiden aufhalten und über Fälle sprechen, beziehungsweise einen Anruf erhalten und dann irgendwo in die Stadt müssen. Und um das möglichst authentisch hinzubekommen, ist es eben auch wichtig, diese ganzen Rahmendetails zu kennen.
Steht da auch drin, was man nicht darf? Also zum Beispiel in Band 3000 wird ja eine ganz wichtige Figur mal eben umgebracht. Das kann wahrscheinlich nicht jeder Autor, jede Autorin einfach so machen, oder?
Nee, das stimmt. Also ein Autor, eine Autorin muss ja davon ausgehen, dass diejenige oder derjenige, der die danach schreibt, das Vorgängerwerk sozusagen nicht gelesen hat. Das heißt, da fängt es bei Null an. Also wenn da eine wichtige Figur stirbt, dann weiß der nachfolgende Schreiber, Schreiberin das nicht und möglicherweise taucht sie dann wieder auf. Das geht natürlich nicht. Das heißt, wenn Jerry Cotton oder Phil Decker jemanden kennenlernen, eine Freundin haben, dann ist es am Ende der Geschichte eigentlich auch wieder aus. Entweder sie stirbt oder es hat sich eben nicht bewährt. Die beiden haben eigentlich auch nie so richtig lange feste Beziehungen. Jerry Cotton und Phil Decker sind ja beide auch nicht verheiratet, weil sie sagen, diesen Job, den wir machen, der ist so gefährlich und wir wollen das eigentlich auch niemandem zumuten, ein Leben mit uns in dieser Gefahr zu führen.
Für wen, wenn du also eine Geschichte schreibst, für wen schreibst du die? Wer liest Jerry Cotton? Gerade heute, also 70 Jahre später.
Ja, ihr beiden zum Beispiel.
Das stimmt.
Gehört. Ja, es sind, glaube ich, schon ältere Männer, die das lesen. Es sind, glaube ich, auch Menschen, die sonst vielleicht nicht so den Zugang zur Literatur haben. Deswegen finde ich diese Reihe auch unglaublich wichtig, weil ich schon der Meinung bin, dass jeder Mensch auch ein Recht auf Kultur hat und auf Literatur hat. Und da mit dem Jerry Cotton, mit der Serie, holt man eben auch Menschen ab und bringt sie zur Literatur, die den Weg sonst vielleicht nicht so finden. Und ich meine, das wissen wir ja auch, dass Literatur, dass Geschichten Menschen zusammenbringen, weil man eben eine gemeinsame Geschichte oder eine Erinnerung teilt. Und irgendwie ist das ja auch der soziale Kitt unserer Gesellschaft. Und deswegen, oft wird es ja so belächelt, wenn gesagt wird, ja, was machst du? Ich schreibe Jerry Cotton-Romane. Ah, okay, ja, das sind ja diese Groschenhefte. Also das sollte man nicht unterschätzen, dass auch Jerry Cotton eine wichtige Rolle spielt in der Literaturlandschaft. Eben um Menschen zu erreichen, die man vielleicht über andere Wege nicht erreichen kann.
Und das ja schon seit 70 Jahren. Wie haben sich denn die Figuren und die Themen und der Sound vielleicht auch dieser Serie im Laufe der Jahre geändert? Kann man das beschreiben?
Ja, sicherlich. Also vor 70 Jahren habe ich noch nicht für die Serie geschrieben. aber ich weiß, dass da schon auch andere Geschichten verarbeitet worden sind. Damals haben Jerry Cotton und Phil Decker ja auch getrunken. Da wurde mal ein Whisky getrunken abends in der Bar und so. Das ist jetzt nicht mehr so. Das entspricht einfach nicht mehr den Moralvorstellungen der heutigen Zeit, dass Agents im Dienst ohnehin nicht, aber eigentlich auch nicht außerhalb des Dienstes. Also sie dürfen schon was trinken außerhalb des Dienstes, wenn sie nicht noch fahren müssen. Aber sie haben natürlich immer ihr Handy dabei, es kann immer zu einem Einsatz kommen und dann müssen sie auch fahren. Also insofern, Rauchen und Trinken ist eigentlich nicht mehr angesagt. Und auch eben das, auch der Sprachgebrauch. Also früher haben sie sich eben auch mit den Girls getroffen und haben mit denen was gemacht. Und da sind auch sehr explizite Szenen beschrieben worden in den Romanen. Das ist heute nicht mehr der Fall. Und ich glaube, man muss das auch nicht, weil das nicht auf die Figur und auch nicht auf die Geschichte einzahlt. Also zumindest heute nicht mehr. Man kann die Figurentiefe und die Figurenschärfe auch anders erzeugen, als dass man die jetzt so als trinkende Agents in der Bar beschreibt.
64 Seiten, auf den Punkt möglichst. Wie schwer ist das eigentlich, Erik?
Ja, es sind sogar 64,5 Seiten, Oha. Also 120 Normseiten. Und ich finde, das ist echt eine hohe Kunst. Also ich finde es wirklich mal auch interessant, wenn man mal andere Krimi-Autorinnen, die erfolgreich sind, mal bittet, einen Jerry Cotton zu schreiben. Weil ich habe es vorhin ja schon angedeutet, manchmal wird das so ein bisschen despektierlich betrachtet, dass man Jerry Cotton-Autor, Autorin ist, was ich eben überhaupt nicht finde. Das ist wirklich anspruchsvoll, eine Geschichte zu konzipieren, die auf Zug geschrieben ist und die nicht irgendwo durchhängt. Also bei der man theoretisch 64,5 Seiten dabei bleibt. Das ist, finde ich, eine ganz hohe Kunst. Also, und ist jeder und jeder aufgefordert, das mal zu probieren. Vielleicht kann ich in dem Zusammenhang auch nochmal Nadine Buranaseda erwähnen. Das ist die Lektorin im Verlag, die das Ganze hervorragend lektoriert. Und ja, vielleicht sucht sie ja sogar gerade noch nach AutorInnen.
Also, das ist doch eine Startnummer von Eat Read Sleep, einen Jerry Cotton-Aufruf. Das wird spannend. Erik, du hast ja eine Jerry Cotton-Geschichte damals auch mal mit Till Räther zusammengeschrieben und schreibst ja auch andere Krimis, vorzugsweise im Team, habe ich den Eindruck. Mit Anja Görz bist du das Autorenduo Bente Storm. Und auch, wenn ich es richtig gesehen habe, gibt es einen Krimi über einen Mord im Hamburger Chinesenviertel von damals. Schreibst du auch im Duo. Warum?
Ja, dieser Mord im Hamburger Chinesenviertel, den habe ich mit Annette Strohmeier zusammengeschrieben, die auch als Anne Nerdby Thriller schreibt. Und ich schreibe mit anderen einfach gerne zusammen. Es bringt unglaublich viel Spaß. Manchmal, also diese Frage, die kommt schon mal ab und zu, warum schreibst du eigentlich nicht alleine? Kannst du nicht alleine schreiben? doch, also ich würde sagen schon, weil die Jerry Cotton bis auf den Roman mit Till, aber auch die Hörspiele, die schreibe ich schon alleine, aber es bringt mir einfach unglaublich viel Spaß und ich bin natürlich ein bisschen auch über die Wissenschaft sozialisiert, da ist das überhaupt nichts Ungewöhnliches, wenn man mit zwei Leuten oder mit jemand anderem zusammenschreibt. Manchmal stelle ich mir eher die Frage, warum gibt es so wenig Menschen in der Literatur, in meinem Umfeld, die das nicht auch mal probieren, im Duo zu schreiben, weil man ergänzt sich, man motiviert sich gegenseitig, man korrigiert sich auch. Ich habe auch das Gefühl, ich schreibe ein bisschen anders. Also wenn ich für mich selber schreibe, weiß ich ja immer, ich redigiere das nochmal und habe ich nochmal die Möglichkeit, das zu verändern. Wenn ich mit jemand anderem schreibe, dann weiß ich, das wird da gelesen und auch sehr kritisch gelesen. Und da sollte ich mir jetzt schon bei dieser Fassung, die ich jetzt gerade verfasse, möglichst keine Fehler erlauben. Also ich sehe da eigentlich im Prinzip nur Vorteile für mich. Natürlich muss am Ende das, was dabei rauskommt, die Geschichte, das muss mehr sein als die Summe der Teile. Also wenn ich die gleiche Geschichte alleine besser geschrieben hätte, dann würde es keinen Sinn machen, zusammenzuschreiben. Aber ich habe das Gefühl, das, was rauskommt, wird dadurch, dass vielleicht die Partnerin, mit der man schreibt, die Figuren nochmal anders sieht, nochmal nachfragt, können wir die nicht anders tiefer machen oder kann die nicht in eine andere Beziehung eingehen, wird die Geschichte damit nicht dichter oder mehr auf Zug geschrieben. Das ist für mich unglaublich hilfreich und das bringt eben einfach auch Spaß.
Profitiert denn auch der Lyriker Markus Friederici von dem Jerry Cotton-Schreiber, dem Krimi-Schreiber Erik Niemann?
Ich habe jetzt lange keine Lyrik mehr geschrieben, obwohl mir das auch sehr viel Spaß bringt. Aber es ist ja wie immer so im Leben, eine Entscheidung für etwas ist immer auch eine Entscheidung gegen die Alternativen. Und ich habe mich jetzt eben dafür entschieden, mit Anja Bente-Storm beziehungsweise jetzt ein neues Projekt anzugehen. Und ich schreibe auch mit meiner Kollegin Alida Bremer über Nikola Tesla jetzt einen Thriller. Mhm. Dann bleibt einfach keine Zeit mehr für andere Geschichten, gerade auch für die Lyrik, zumal ich ja auch noch einen Job an der Uni habe. Also den habe ich reduziert, ich habe keine volle Stelle mehr, nur noch eine halbe, aber die muss ja auch ausgefüllt werden.
Als Dozent hätte man da nicht auch Street und Street Cred, wenn man sagt, hier, ich bin cooler Krimi-Autor und so?
Yeah. Ja, aber ich glaube, ja, also, aber ich, nee, dieses Bedürfnis hatte ich eigentlich nie. Für mich ist so, die Wissenschaftswelt ist so die eine und die Krimi-Welt ist die andere. Und wie gesagt, es hat sich da bislang bei mir nicht so vermischt. Jetzt mit der Tesla-Geschichte ist es ein bisschen anders, weil Tesla und seine Erfindung ist natürlich im Wissenschaftsbetrieb auch angesiedelt. Und da werde ich natürlich auch Erfahrungen, die ich gesammelt habe im Laufe meiner Zeit an der Hochschule, die werde ich da auch mit einbauen.
Ist Nikola Tesla dann der Ermittler eigentlich? Oder spielt es nur in seinem Milieu? Denn wir haben uns gefragt, was wäre eigentlich noch ein besonders schöner, prominenter Ermittler, den es noch nicht gibt?
Wir hatten Goethe und Luther und so.
Ja, also ich meine, wir schreiben Krimis und was heißt, wir schreiben Krimis? Da gibt es irgendeine dramatische Situation, jemand wird umgebracht, jemand stirbt, es gibt einen Riss in der Welt und jemand anderes muss das irgendwie ermitteln und dann kitten. Aber letztlich haben ja auch Alltagsgeschichten diese Dramen. Also deswegen, ich tue mich manchmal auch ein bisschen schwer, wenn man so unterscheidet zwischen Kriminalroman und Roman und Krimi, weil die Figuren müssen gut sein, die Geschichte muss gut sein. Das ist ja irgendwie identisch und letztlich haben wahrscheinlich auch, also könnte man auch über Goethe und Schiller und Luther eine Geschichte schreiben, wo der irgendetwas ermittelt hat. Vielleicht nicht in einem Mordfall, aber etwas, was ähnlich spannend ist, weil das Konsequenzen für viele Menschen bedeutet. Und dieses Momentum zu finden oder diese Idee zu finden, was ist spannend an der Figur Goethe oder Luther, was hat er gemacht, geschrieben, was vielleicht auch einen Riss in eine Welt bringen könnte, vielleicht auch nur in die Welt einer einzelnen Person. Und das dann sozusagen unter das Brennglas zu nehmen und den Fokus drauf zu setzen. Und bei Tesla war das so, der hat ja viele Dinge im Kopf durchdacht, bevor er sie aufgeschrieben hat und ist ein genialer Mensch gewesen und hatte ja irgendwann auch gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt zu viel verrate, aber hat irgendwann formuliert, er kann definitiv die Relativitätstheorie widerlegen. Er hat eine dynamische Gravitationstheorie entwickelt und die wird die Welt revolutionieren. Zu seinen Lebzeiten hat er das nicht mehr zu Papier gebracht. Auch in seinem Nachlass hat man das nicht gefunden. Aber natürlich, wenn man eine solche Theorie jetzt irgendwo finden würde, ja, da könnt ihr euch vorstellen, was das bedeuten würde.
Das heißt, sie taucht in deinem Krimi dann plötzlich auf, die Widerlegung der Relativitätstheorie.
Es könnte so sein, ja.
In Band 3500 dann vielleicht von der Tesla-Serie.
Vielen Dank, Erik Niemann, vielen Dank, Markus Frederici. Wir freuen uns auf deine nächsten Bücher im Duo mit Anja Görz von Bente-Storm. Wir freuen uns auf den Chinesen-Viertel-Krimi und wir freuen uns auf das Tesla-Buch. Vielen Dank, das waren ganz spannende Einsichten, toll.
Ja, vielen Dank euch.
Und genießt den Urlaub weiter in der Sonne. Tschüss.
Ja, das mache ich. Tschüss.
Also nach diesem Gespräch, das war echt super interessant, habe ich eigentlich noch mehr Lust gehabt, nochmal in das Jerry Conten-Regal zu greifen.
Ja, ich habe auch schon ausgerechnet, wie oft ich im Jahr mit der Bahn von Hamburg nach Hannover fahre. Da habe ich die 3500 Bände doch relativ bald durch.
Und es sind ja, das ist ja nicht irgendwelche Hiopais, die da schreiben, sondern das sind ja gestandene Krimi-Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die das machen. Also ich finde diesen Aufrufgedanken ganz interessant. Soll sich mal Tess Gerritsen dahin hinsetzen und mal 65 Seiten schreiben.
Aber dass nicht mehr getrunken und nicht mehr geraucht wird, war ja so eine kleine Überraschung, oder?
Ja.
Also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Jetzt, wo er es erzählt hat, habe ich gemerkt, stimmt, das kommt ja gar nicht mehr vor.
Ja, wir machen das ja auch nicht hier.
Irgendwie gehörte das für mich zu Jerry Cotton dazu. Interessant, ja. Wie sich das dann doch verändert über die Jahre.
Ja, Jerry Cotton geht auch mit der Zeit. Das ist ja kein Museum, sondern das ist tatsächlich noch lebendige Kriminalliteratur. Und das ist das, was Erik auch sagt. Es geht gar nicht um Krimi oder nicht Krimi. Die Figuren müssen stimmen. Und ich habe den Eindruck, Jerry Cotton ist so eine flexible, aber immer wieder doch leicht wiedererkennbare Figur, die trägt.
Und ich glaube, das ist es auch, was mich auch dann an Krimis, genau wie in anderen Büchern, überzeugt. Entweder stimmt es, entweder sind es Figuren, mit denen ich gerne mitgehe oder die irgendetwas haben, was mich dranbleiben lässt, oder es funktioniert nicht. Und dann ist es egal, ob es ein Krimi, ein historischer Roman, ein Gesellschaftsroman oder ein Liebesroman ist, glaube ich. Aber heute geht es ganz besonders um Krimis. Die anderen Genres kommen dann ein anderes Mal wieder vor. Und da haben wir ganz, ganz viele Zuschriften von euch bekommen. So viele wie eigentlich selten für eine Folge.
Die All-Time-Favorites.
Die Auswahl diesmal für den All-Time-Favorite viel ziemlich schwer, denn wir haben sehr, sehr viele Zuschriften bekommen von euch. Eure Lieblingskrimis, eure All-Time-Favorite-Krimis. Zum Beispiel hat uns Alexandra geschrieben. Alexandra sagt, sie würde uns mal ein Murder-Mystery empfehlen in einer Fantasy-Welt.
Oha!
Ja, ich höre dich schon. Fantasy, da müssen wir dich ja noch ein bisschen für begeistern. Aber vielleicht schafft Alexandra das ja. Hier ist ihr Tipp.
Es ist ein Crossover aus Fantasy und Murder-Mystery. Also Sherlock Holmes in einer fantastischen Fantasy-Welt, und zwar The Tainted Cup von Robert Jackson Bennett. Mit großartigem Humor und sehr spannend und ein wirklich cleverer Fall, wirklich im Stil von Sherlock Holmes und Watson, in einer abgefahrenen Welt, die ich auch tatsächlich im Fantasy-Bereich so noch nicht wirklich gelesen habe. Ganz große Empfehlung, kommt im Oktober dann auch endlich auf Deutsch raus, wer sich an einen englischen Krimi nicht ranwagen mag.
Sherlock Holmes-Vibes, das wäre doch vielleicht was für dich.
Ja, aber oder? Mit diesem Fantasy-Ding, da bin ich noch nicht so ganz überzeugt.
Dann hat uns, das habe ich mir gleich notiert, für alle kommenden Krimi-Folgen Rieke geschrieben und auf das Buch hingewiesen, Tanny Marias Rezepte für Liebe und Mord. Das sind Rezepte aus Krimis, die Sally Andrew zusammengeschrieben hat. Also auch etwas, was ich mir kommen lasse und wo du vielleicht beim nächsten Mal etwas draus kosten darfst. Und dann hat uns Julian aus Dorsten eine Sprachnachricht geschickt.
Ich bin seit der ersten Folge dabei und danke euch für die vielen tollen Podcast-Stunden, die ich schon mit euch verbringen durfte. Zum Krimi-Special möchte ich gerne die DC Irion Mystery Series von L.J. Ross empfehlen. Die 23 bisher erschienenen Bände sind allerdings nur auf Englisch verfügbar. Ich bin in der wirklich wunderschönen Waterstones-Filiale Newcastle-upon-Tyne auf die Reihe gestoßen und lese seitdem immer mal wieder ein bis zwei Bände, bevor ich dann mal eine Pause für andere Bücher von meinem Stapel mache. Die Geschichten spielen rund um Newcastle in Northumberland im Nordosten Englands, der leider oft im Schatten des Südens steht, und umso schöner ist es ja, dass die Region hier mal in den Mittelpunkt rückt. Besonders gefällt mir das feste Ermittlerteam, die tolle Atmosphäre und dass man beim Lesen Orte entdeckt, die man wirklich direkt selber besuchen möchte. Die Geschichten sind natürlich, und das ist ja häufig so bei Lokalkrimis, manchmal etwas klischeehaft oder konstruiert, aber sie bleiben immer spannend, unterhaltsam und haben einen ganz eigenen nordenglischen Charme.
Ja, das war jetzt mal ein bisschen Krimi-Druckbetankung in Sachen All-Time-Favorites, und alle Angaben findet ihr natürlich bei uns in den Shownotes. Und ausführlich haben wir uns für ein anderes wunderbares Buch entschieden. Monika hat uns Dorothy L. Sayers ans Herz gelegt und sie sagt, besonders gut ist Der Glockenschlag, The Nine Tailors. Und ich habe das Buch gelesen, ich habe noch nie was von ihr vorher gelesen, von Dorothy Sayers, und war schon vom Vorwort an hingerissen.
Das Zitat, dachte ich mir.
Hin und wieder beschweren sich Leute über das Läuten der Kirchenglocken. Es mutet seltsam an, dass eine Generation, die das Gebrüll von Verbrennungsmotoren und das Geheul der Jazzbands klaglos hinnimmt, derart empfindlich sein soll gegenüber dem einzigen lauten Geräusch, das zur Ehre Gottes erzeugt wird. Also Dorothy Sayers ist in meinem Team, ich bin glücklich. Also, dieser Krimi spielt im Glöckner-Milieu in der englischen Provinz. Das Glockenspiel ist eine echte Kunst, da stehen die ja so im Kreis, ziehen an Seilen, das ist eine ausgefeilte Logistik und Choreografie schon fast, und dann klingt das so. Und Lord Peter Wimsey ist der Ermittler. Es ist schon sein 9. Fall. Er ist im Winter, am Silvesterabend, kurz nach dem Ersten Weltkrieg, unterwegs in dieser englischen Provinz. Und er bleibt mit seinem Auto und seinem Butler liegen, irgendwo im Nirgendwo, beim fiktiven Nest Fenchurch St. Paul. Kleiner Ort, große Kirche, quasselnder Priester und viele Glocken. Und just an dem Abend, am Silvesterabend, fehlt einer der Glöckner, der ist krank geworden. Und Lord Peter Wimsey, der springt ein, weil er das schon mal gemacht hat, bei einem Glockenmarathon zum Jahreswechsel. Kommt mit den Leuten so ins Gespräch, alles geht gut. Nächster Tag, er fährt ab. Und unterwegs fragt ihn noch so ein Mann nach dem Weg. Seltsamer Typ, Schnitt. Einige Zeit später, bei einem Todesfall in Fenchurch St. Paul, wird ein Grab ausgehoben und da liegt schon einer drin. Wahrscheinlich der Typ, der den Lord nach dem Weg gefragt hat. Offenbar ermordet. Das Gesicht, gelinde gesagt, eingeditscht. Man erkennt ihn also gar nicht. Und dann wird ihnen klar, Lord Peter Wimsey, das ist nicht nur ein Aushilfsglöckner, sondern das ist ein genialer Ermittler mit grandiosem Ruf. Sie holen ihn zu Hilfe. Und was so liebevoll provinziell begann, man denkt immer so, wann geht denn hier der Krimi los? Ein Dorf mit Glockenmarotte wird dann zu einem Krimi. Die Ermittlungen nehmen wirklich schlagartig an Fahrt auf. Der Lord kommt total auf Betriebstemperatur, wie Aristoteles in Athen, wirklich. Wie war das damals, als wertvoller Schmuck bei einer Hochzeit gestohlen wurde? Geht es bei dem Mord um ihn? Wer ist der Tote? Und warum hatte er französische Geldmünzen in der Hosentasche? Rätselhafte Briefe tauchen auf, die an Menschen gerichtet sind, die wie Glocken heißen oder umgekehrt. Man weiß es nicht. Und im Hintergrund immer der Soundtrack der Glocken. Jedes Kapitel ist mit so einem Glockenthema überschrieben und so mit so rätselhaften Glockenanweisungen. Oder das ganz spezifische Totengeläut, wenn jemand gestorben ist. Die Nine Tailors, das ist die Totenglocke, die eben eine bestimmte Anzahl von Glockenschlägen hat. Für mich ist dieser Roman wirklich eine tolle, unterhaltsame Entdeckung.
Unglaublich. Und wie sie das auch mit den Glocken macht. Es heißt ja im Original Nine Tailors, also genau diese Totenglocke. Aber wie sie es auch konstruiert hat, dass das Glockenläuten, das Wechselläuten, wie es ja heißt, dass sie das aufgreift, dass sie die Figuren irgendwie so komponiert und das klingt jetzt viel artifizieller, als es ist, weil man merkt es eigentlich gar nicht. Und wenn man dann hinschaut, dann sieht man, ja, das Läuten, das Glockenläuten zieht sich auch sprachlich, auch dramaturgisch durch den gesamten Roman.
Und Jan macht gerade mit seinen Händen eine Glockenläutbewegung dazu, genau. Also es ist im Fluss, es ist im Glockenflow.
Und dieser Lord Peter Wimsey, das ist ein Ermittler, den man, es ist der 9. Fall, sagst du, dein erster war es und trotzdem mag man ihn sofort. Trotzdem versteht man ihn sofort, ohne die 8 vorher gelesen zu haben.
Nimm das, Tess Gerritsen. Genau, so ist es nämlich.
Das finde ich so schön, wie er da zum Leben erweckt wird mit all seiner Schrulligkeit, die er auch hat. Lord Peter Wimsey hat reich geerbt. Er muss also überhaupt gar nicht ermitteln. Er macht das so als Privatvergnügen eigentlich, so wie er auch gerne mal Glocken läutet als Privatvergnügen offenbar. Und ist einer, der aber auch Wert auf tolle Autos legt, mit denen er gerne durch die Gegend fährt. Und der eben diesen ganzen Stil des Adels auch sehr vor sich her trägt. Was mir richtig gut gefällt. Also die richtigen Manieren, die gehören auf jeden Fall auch immer dazu. Und der war eine ganz wichtige Figur, weil im 19. Jahrhundert, da durften eigentlich Ermittler aus der Unterschicht oder Polizeibeamte waren ja keine hochrangigen Menschen. Die durften eigentlich nicht in der Oberschicht ermitteln. Das wurde nicht gern gesehen. Aber das Publikum wollte natürlich Fälle, die in der Oberschicht spielten, weil die Reichen und Schönen, dass die nicht unschuldig sind, das weiß man ja. Und in diese Welten wollte man eintauchen. Und dann kam Dorothy Sayers mit diesem Kniff, dass sie neben dem eigentlichen Ermittler, Inspektor Clark, der auch immer eine wichtige Rolle spielt, Lord Peter Wimsey hinsetzte und ihn damit das Tor weit aufstoßen ließ in die Dunkelkammern der Oberschicht und des Adels. Das ist ihr wirklich ganz großartig gelungen. 11 Romane hat sie insgesamt geschrieben und mir ging es so wie Hannelore, als ich es wieder gelesen habe. Hannelore sagte, es ist lange her, da waren ich und meine Familie ganz verrückt nach den Krimis von Dorothy Sayers mit den Geschichten um Lord Peter Wimsey. Ich liebe diese Romane noch heute, denn sie sind nicht blutrünstig oder sexbesessen. Sie spielen in der englischen Gesellschaft, über die man viel erfährt. Man könnte sie auch Softkrimis nennen, wir haben sie seinerzeit verschlungen. Und ich habe sie mit, ich glaube, 18, 19 im Bücherregal meiner Eltern entdeckt und habe damals auch alle 11 Bände hintereinander verschlungen, weil ich so eingetaucht bin in diese Welt. Also wer Miss Marple mag, wer Hercule Poirot mag, der wird auf jeden Fall auch Lord Peter Wimsey sehr, sehr lieben.
Ja, meine Entdeckung dieser Folge, Dorothy Sayers, in diesem Fall Der Glockenschlag, ein Fall für Lord Peter Wimsey, Band 9, Deutsch, und das ist ganz wichtig offenbar, da haben uns mehrere darauf hingewiesen, Deutsch muss von Otto Beyer sein. Also die Übersetzung, es gibt ja mehrere Übersetzungen, aber die von Otto Beyer scheint die beste zu sein. Das Buch ist bei Rowohlt erschienen, hat 448 Seiten und kostet 20 Euro.
Genau, das hängt schon mit der Übersetzung des Titels zusammen. In den anderen Übersetzungen werden die Nine Tailors als die Neun Schneider übersetzt. Das ergibt natürlich natürlich
überhaupt
nicht, das ergibt ja keinen Sinn.
Da
ist der Glockenschlag natürlich viel, viel intuitiver oder nimmt einen viel mehr mit in das, was ist. Und ohne es zu verraten, die Auflösung ist dann auch nochmal eine, wie ich sie so, glaube ich, noch nicht gelesen habe. Also wirklich, wirklich großartig. Dorothy Sayers, dieser Band, aber auch alle anderen Bände, am besten in der Übersetzung von Otto Beyer, von uns sehr zu empfehlen.
Ja, reiche Krimi-Ausbeute heute bei Eat, Read, Sleep. Also wirklich auch ganz unterschiedliche Tonalitäten.
Was ist denn eher so dein Krimi-Genre, wenn du jetzt wählen dürftest? Also magst du dann doch eher die Cozy Crimes oder darf es manchmal auch so richtig? Wenn du jetzt nicht für die Folge, sondern nur für dich lesen.
Ja, ich habe da tatsächlich das einzige Buch, was ich ohne Folgendruck mal gelesen habe, das waren tatsächlich die Bücher von Ebert Michaeli, diese Frau Helbing-Krimis, die in Hamburg spielen, diese Miss Marple von Hamburg. Und das ist ja auch eher Cozy Crime. Da geht es also auch um die Fälle, aber nicht primär, sondern da geht es um diese Atmosphäre, um die Menschen, um die Figurenzeichnung und so. Also würde ich schon sagen, ich habe auch Spaß oder Freude an so ein bisschen knackigen Ermittlern, aber so Cozy Crime ist, glaube ich, mein Ding. Also Miss Merkel, da habe ich mich scheckig gelacht. Und du, bist du auch eher so Cozy Crime?
Ah, es kommt drauf an. Ich mag, so wie Jerry Cotton für die Bahnfahrt, liebe ich etwas härtere Krimis für eine Flugreise zum Beispiel. Mhm. Wenn ich weiß, ich habe jetzt, oder auch eine längere Bahnfahrt nach Rom oder nach Wien oder von mir aus auch nach München, da mag ich das dann sehr, wenn sehr viel Action dabei ist. Dann brauche ich auch nicht so viel Cozy drumherum, sondern dann darf die Handlung spannend, nervenzerreibend, nervenaufreibend sein. Genau, insofern lese ich sehr, sehr gerne auch mal etwas Härteres. Übrigens auch, wenn ich Filme oder Serien schaue, dann gucke ich auch lieber so etwas wie Criminal Minds, wo die bösen Serienmörder am Ende geschnappt werden. Obwohl, das stimmt nicht. Ich habe auch Mord ist ihr Hobby sehr gerne geschaut.
Ja.
Also wahrscheinlich je nach Stimmungslage alles.
Apropos hart, jetzt kommt die Härte.
Das Quiz.
Ich habe eine Frage von dir, ich glaube, wir hatten die schon mal, aber ich stelle sie trotzdem noch mal.
Oh, dann ist es ja umso unangenehmer, wenn ich die Antwort nicht kenne.
Also ja, nein, das ist ja nicht so schlimm. Der berühmteste Glöckner der Weltliteratur ist?
Quasimodo.
Genau. Wir bleiben also im Glockenbusiness. Aber warum heißt er so?
Das ist ein kirchlicher Feiertag. Und zwar der Tag, an dem er vor der Kirche von der Kathedrale von Notre Dame abgelegt wurde. Quasimodo Geniti.
Super, toll. Guck mal, jetzt habe ich, hätte hier noch so ein witziges Multiple Choice gehabt. Also ich hätte gefragt, ein lateinischer Spottname. Seine Lieblingsglocke heißt so Quasimodo nach Taylor. Aber in der Tat ist es Quasimodo Geniti. Der Sonntag nach Ostern ist das. Und da ist Quasimodo tatsächlich, so schreibt Victor Hugo es, gefunden worden als Findelkind auf den Stufen von Notre Dame. Quasimodo Geniti, das ist die lateinische Übersetzung eines Bibeltextes. Werdet wie die neugeborenen Kindlein. Quasimodo Geniti Infantes. Ja, Mensch, check.
Check.
Warst du schon mal beim Glockenguss dabei? Darum geht es ja auch ein bisschen in dem Buch. Hast du sowas schon mal erlebt?
Nein, habe ich nicht.
Das ist total. Ich habe das einmal mitgemacht. Ich dachte auch, naja, da wird halt so eine Glocke gegossen.
Ja.
Das ist halt so ein Handwerk. Aber da zischt das und dampft es. In meiner Erinnerung war das eine unterirdische Behausung. Und dann kommt da so ein Handwerker mit Lederschürze, mit so leicht rußverschmiertem Gesicht. Und das ist total archaisch, auch spirituell, also wirklich auch religiös aufgeladen. Und der sagt dann sowas wie, wohlan, lasst uns Glocken gießen.
Ja.
Und das hat einen unglaublichen spirituellen Wumms. Also da steht man da plötzlich und dann zischt es und dampft es. Und das ist ja, so eine Glocke ist ja wirklich ein ganz archaisches Ding. Das macht ja nicht nur Bimbam, sondern das hat ja eine Geschichte und das ist total aufgeladen. Es war ein unvergessliches Erlebnis.
Die ja Schiller auch beschrieben hat. Ne? Ich konnte das
mal.
Von der Stirne heiß rinnen muss der Schweiß. Und dann gibt es die Szene, wo die Zutaten beschrieben werden. Rührt den Glockenbrei schnell das Zinn herbei, dass die feste Glockenspeise fließe nach der rechten Weise. Ich glaube, so geht es. Aber
ja, klang
alle,
jedenfalls,
die Glocke,
klang,
die, alle, klang die Glocke wirklich kennen, verzeiht mir, wenn die Wörter jetzt nicht so ganz richtig waren. So habe ich es in Erinnerung. Und da merkt man ja auch gleich zu Beginn, festgemauert in der Erde, steht die Form aus Lehm gebrannt, dieses Archaische, was dann ja bei Schiller auf die gesamte Menschheit am Ende ausgeweitet
also
wird. Da werden Weiber zu Hyänen und so weiter und so fort. Also ja, das Glockengießen, eindeutig Stoff für große Literatur.
Total.
Ich bin auch bei Dorothy Sayers geblieben und habe ein paar Fun Facts über sie rausgesucht, von denen nur zwei stimmen. Dorothy Sayers hat bis zum Erscheinen dieses Buches noch nie gesehen, wie eine Glocke geläutet wird. Dorothy Sayers hat beim Schreiben ihrer Bücher, anders als Lord Wimsey, fast kein Geld gehabt. Oder Dorothy Sayers hat nie einen Fuß in die Fens gesetzt, also in die Moorlandschaft, in der der Roman spielt. Und jetzt stelle ich gerade beim Schreiben fest, genau, eins davon ist falsch.
Eins ist falsch. Also sie hatte kein Geld, sie hatte keine Ahnung von Glocken vorher oder sie war nie in
den Fans. Sie war nie in den Fans.
Also sie wird schon mal, doch die muss bei den Glocken dabei gewesen sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das, nein, also im Prinzip muss das eigentlich, das muss falsch sein. Also das stimmt. Also sie, nee, das stimmt nicht. Also sie war dabei. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie sich das alles ausgedacht hat.
Sie sagt aber, dass es so war. Sie sagt, sie hat sich eines Buches bedient, Charles Troyts Change Ringing, also Wechselläuten. Dieses Buch hat sie gelesen und in einem Brief, wo sie über das Buch spricht, sagt sie, ich habe diesen Roman geschrieben, ohne jemals gesehen zu haben, wie die Glocken geläutet wurden, indem ich über Troyts Wechselläuten saß und versucht habe, die technischen Beschreibungen in sichtbare Effekte zu verwandeln. Mhm. So sagt sie selbst. Sie ist also tatsächlich.
Müssen wir ja mal glauben.
Muss man ihr glauben, wir können es nicht mehr nachvollziehen. Sie hatte in der Tat sehr wenig Geld und hat Lord Peter Wimsey auch erfunden, hat sie einmal sehr schön erzählt, um Geld ausgeben zu dürfen. Also das Auto, was sie sich nicht leisten konnte, das hat sie dann eben für Lord Peter Wimsey gekauft und die Wohnung, die sie nicht haben konnte, hat sie für ihn eingerichtet. Und in den Fans ist sie tatsächlich groß geworden.
Ah, okay. Psychothriller gab es schon in der Antike. Ein Krimi in einem Satz von damals. Ist nicht so schwer. König entdeckt, dass sein Stammbaum gerade zum Kreis wird.
Ui. König entdeckt, dass sein Stammbaum gerade zum Kreis wird. Also, Ödipus.
Ja, das stimmt. Ödipus, der nach der Prophezeiung versucht, von seinem Vater, von der Familie getrennt zu sein, aber dann landet er trotzdem als Ehegatte seiner Mutter. Ich hatte Ödipus, Antigone oder die Perser, aber Ödipus, genau.
Schöner Satz.
Schöner Satz.
Der Stammbaum, der zum Kreis wird. Die Bücher von Tess Gerritsen spielen ja in Maine.
Ja.
Ein Bundesstaat, der ihr sehr ans Herz gewachsen ist. Das
Katharina
sagt sie
auch.
Katharina
das ja auch,
genau. Der Bundesstaat Maine wirbt auch damit, dass besonders viele Schriftsteller von dort kommen oder ihre Bücher dort schreiben lassen. Mhm. Wessen Bücher spielen nicht vorrangig in Maine?
Oha.
Sind das die Bücher von Stephen King, von Jonathan Franzen oder von Elizabeth Strout, Olive Kittredge?
Also ich glaube, Jonathan Franzen ist doch Maine, das weiß ich. Also das meine ich zu wissen. Da würde ich sagen, der ist Maine und einer ist nicht Maine. Ne?
Einer ist eine. Stephen King oder also Elizabeth Stephen Strout King, würden dann hier bleiben.
Stephen King oder Strout. Stephen King, der hat ja mal diese Ostküsten-Vibes, oder? Ich weiß es nicht. Ich würde jetzt einfach mal, ja, ich würde schon sagen, also von Stephen King, ich habe von Elizabeth Strout noch nichts gelesen. Da fehlt mir sozusagen die Kenntnis und würde einfach sagen, also von der Psychologie müsste es, glaube ich, dann King sein, wegen Mann, Frau. Aber ich sage einfach mal Strout.
Ah, die Bücher von Elizabeth Strout um Olive Kitteridge spielen alle in Maine.
Na super.
Olive Kittredge, das ist auch so ein kleiner Kosmos, wo in allen ihren Geschichten Olive als Hauptfigur durch die Gegend läuft und die Figuren immer wieder auftauchen. Stephen Kings Bücher spielen auch viel sehr oft
wirklich?
In Maine.
Jonathan Franzen spielt nicht in Maine?
Jonathan Franzen, jetzt hast du, weil du das so überzeugt gesagt hast, ich habe ja natürlich nur auf der Seite, das sind die Schriftsteller von Maine, geguckt. Da stand Jonathan Franzen nicht, aber er verweist, ich habe gerade mal geguckt, auf St. Louis im mittleren Westen. Mhm. St. Louis ist... In Missouri.
Das ist jetzt eins
seiner Bücher. Es gibt möglicherweise noch mehr. Aber bei Stephen King, Bangor, da lebt er ja, hat er zu Derry verwandelt. Das ist die Stadt, wo S, das Monster, auftaucht, wo in der Nähe das Hotel von Shining steht. Also wo ganz, ganz viele schlimme Dinge passieren. Ich glaube, es gibt keine Stadt der Literaturgeschichte, wo mehr grausame Verbrechen geschehen als in Derry, in Maine. Trotzdem ein schönes Reiseziel.
Super, Maine. Krimis haben wir, gequizt haben wir, fehlt noch eins, das Buch für die nächste Folge.
Und vielleicht ist das ja auch ein Krimi.
Bestseller-Challenge, die Auslosung.
So, hier ist die Auswahl, so viel sind es gar nicht mehr.
So viel sind es gar nicht, wir haben viele schon gelesen, genau. Jan, du darfst ziehen für unsere nächste Folge.
Strandgut von Benjamin Meyers.
Ja, Benjamin Myers, ein alter Bekannter von uns bei Idrizib. Eines der ersten Bücher, das wir vorgestellt haben, so also in der ersten Phase, war Offene See damals.
Und das fanden Katharina und du richtig gut, wenn ich mich erinnere.
Wir sind gespannt. Also wenn ihr mitlesen möchtet, Strandgut von Benjamin Myers, dann lest doch mit und schreibt uns, wie ihr es findet, unter idrizib@ndr.de.
Wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert doch auch unseren Newsletter. Dort findet ihr alle Infos zu unseren Veranstaltungen, Blicke hinter die Kulissen und. All das unter ndr.de/eatreadsleep.
So, jetzt haben wir noch ein bisschen übrig hier. Ich könnte dir noch so einen
Cocktail, einen kleinen Schluck alkoholfrei. Also das nehmen wir für unsere Getränkeliste.
Das nehmen wir für eine Ruhestand. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ist das eine Zitronenscheibe?
Bio. Und jetzt habe ich so eine, wie so ein Zest-Ding. Wie nennt sich das? So ein Zesten, so ein, ich glaube, das heißt Zestenreißer.
Zestenreißer.
Und ich habe heute Morgen die ganze Zeit dieses Ding gesucht, weil ich wusste, ich habe in meiner legendären Besteckschublade so ein Ding. Und dann wusste ich nicht, wie es funktioniert. Ich habe da an der Zitrone rumgeschrubbt. Und dann musste ich dann doch ein ordinäres Messer nehmen und da so eine Scheibe von der Zitrone. Bio.
Aber was du alles in der Schublade hast. Prost, das schmeckt auch abgerissen.
Und jetzt haben wir hier noch einen Podcast-Tipp zum Gruseln für euch. Passt ja heute genau richtig, wenn ihr Mystery-Fan seid oder euch früher beim Kassettenhören unter der Bettdecke so ein bisschen gefürchtet habt.
Also was für mich. Mia Insomnia, so heißt eine Hörspielserie, die jetzt in die dritte Staffel geht und in der wirklich alles auf dem Spiel steht.
Ja, kurzer Recap. Auf der Suche nach einer unheimlichen Kassette der Hörspielreihe Geisterjagd kommt die Podcasterin Mia einem unglaublichen Geheimnis auf die Spur. Denn es existieren zwei parallele Welten. Eine, die weiter besteht und eine, die alle 23 Jahre untergeht und von vorn beginnt. Und dieses Mal steht das endgültige Ende bevor und nur eine Person kann das verhindern. Mia.
Aber vielleicht hat sie Unterstützung. Können ihr die Geisterjäger Boris, Fred und Kati helfen? Antworten gibt es jetzt in der ARD Audiothek. Und mit dabei ist wieder Bastian Pastewka. Und wenn ihr die Story von Anfang an hören wollt, Staffel 1 und 2 gibt es in der ARD Audiothek ebenfalls und überall, wo es Podcasts gibt.